NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Ich hatte geschworen, nie wieder meine Füße auf deutschen Boden zu setzen. Wie Sie sehen, bin ich eifrig geworden, schon vor vielen, vielen Jahren. Und ich bereue es nicht. Hass ist ganz einfach ein Gift und letzten Endes vergiftet man sich selbst.
Anita Lasker-Wallfisch bei ihrer Rede im Bundestag vor gut 2 Jahren. Inzwischen ist die alte Dame 95. Ursprünglich stammte sie aus Breslau, aber schon mit 17 wurde sie nach Auschwitz deportiert. Sie überlebte, weil sie im dortigen Häftlingsorchester gebraucht wurde. Nach dem Krieg ging sie nach England, wo auch ihre Tochter aufwuchs. Diese Tochter hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, mit einer Mutter aufzuwachsen, die über die wichtigsten Dinge, die schrecklichen Dinge schweigt und die eine seltsame Nummer auf dem Arm hat. Wir stellen das Buch hier im Forum Zeitgeschichte vor. Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Müller. Außerdem ein Stück Forschungsgeschichte. Wir beleuchten die Risiken der Laborarbeit mit teilweise gefährlichen Viren. Und ein wenig bekanntes Kapitel DDR-Geschichte. Es geht um Frauen in den damaligen Oppositionsgruppen. Das neuartige Coronavirus, das die Welt seit Monaten in Atem hält, stammt wahrscheinlich aus dem Tierreich. Von welcher Tierart es auf den Menschen übersprang, ist immer noch unklar. Die chinesischen Wildtiermärkte bieten dafür allerhand exotische Möglichkeiten. Immer wieder wurde auch ein möglicher Ursprung in einem chinesischen Labor diskutiert. Unter anderem machte US-Präsident Trump Andeutungen in dieser Richtung, nichts davon aber ist belegt. Trotzdem ist unbestreitbar, dass die Arbeit von Mikrobiologen nur unter hohen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen darf und dass Nutzen und Gefahren immer gut abzuwägen sind. Das zeigen auch Beispiele aus der Vergangenheit.
Ladies and gentlemen, welcome to this special 40th anniversary.
Am 13. Dezember vergangenen Jahres versammelte sich in Genf eine Reihe von Diplomaten zu einer kleinen Feierstunde der Weltgesundheitsorganisation. Es ging um die Pocken, genauer gesagt um deren Ausrottung. 1977 war der bislang letzte natürlich aufgetretene Fall in Somalia dokumentiert worden. Der Gesandte Großbritanniens Julian Braithwaite würdigte die globale Impfkampagne.
The scale of this achievement is almost impossible.
Die Bedeutung dieser Errungenschaft kann man gar nicht überschätzen. An den Pocken sind allein im 20. Jahrhundert mehr Menschen gestorben als in beiden Weltkriegen zusammen.
Und der US-Gesandte Andrew Bromberg sagte:
Multilateral action was integral to this achievement.
Multilaterale Zusammenarbeit war dafür ganz wesentlich. Aber die Arbeiter in dem Kampf waren diejenigen in den Kanus und Trucks. Sie waren die Anführer beim Impfen und Überwachen.
In canoes and trucks, who led the way in surveillance and vaccination.
Einer dieser Kämpfer war Henry Batson. Der Virologe leitete die Abteilung Mikrobiologie der Universität Birmingham und war immer wieder mit Teams der WHO weltweit unterwegs. Er wurde zur tragischen Figur im letzten bekannten Pockenausbruch weltweit. Der Mikrobiologe Mike Pellen hat ein Buch über Batson geschrieben und erklärt die Hintergründe.
Batson arbeitete an einem molekularen Fingerabdruck, um zweifelsfrei festzustellen, ob es sich um die gefährliche Variante der Pocken, der Variola major, handelte oder um die milderen, weißen Pocken, Variola minor. Seine Arbeit war also wichtig, weil man bei einem Wiederauftauchen der Viren deutlich schneller und sicherer hätte handeln können.
Obwohl die Pocken schon damals als ausgerottet galten, ging die Forschung weiter, aus gutem Grund. Denn eine 100%ige Sicherheit, dass ein Virus ausgerottet ist, gibt es nicht, sagt der Leiter der Virologie am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut, Stefan Günther.
Es gibt aber andere Pockenformen, die sind sehr ähnlich. Dann kommt doch aus dem Tierreich nochmal ein sehr, sehr pockenähnliches Virus. Und wenn wir dann gar keine Tools mehr haben, um möglicherweise eine Forschung schnell wieder hochzufahren, mag das irgendwann mal von Nachteil sein.
Günther selbst hat im Jahr 2003 gemeinsam mit dem Virologen Christian Drosten den neuartigen SARS-CoV-1-Erreger identifiziert. Gemeinsam entwickelten sie einen Test, der inzwischen weltweit eingesetzt wird. Selbstverständlich muss insbesondere bei Arbeiten mit sehr pathogenen Viren scharf kontrolliert werden, sagt Günther. Die Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation an die Labore sind im Laufe der Jahrzehnte immer weiter gewachsen. 1978 teilte die WHO auch Professor Batson mit, dass sein Labor in Birmingham zum Jahresende nicht mehr mit Pocken arbeiten dürfe. 5 Monate später kam es zum Unglück, erzählt Pellen.
Es gab eine Fotografin, die arbeitete im Stockwerk über dem Labor. Sie wurde krank mit Grippesymptomen. Sie war bei 3 Ärzten. Der dritte schickte sie ins Krankenhaus. Proben wurden genommen und in eben jenem Pockenlabor von Professor Henry Batson untersucht. Die Diagnose? Pocken.
Fast hätte es eine noch größere Katastrophe gegeben, sagt Mike Pellen, denn Janet Parker habe vorgehabt, zu verreisen.
Sie wurde an einem Freitag krank und hatte geplant, am Montag zu einer großen Konferenz zu fahren. Dort hätte sie wohl Hunderte oder Tausende angesteckt und es wäre völlig außer Kontrolle geraten.
Der Ausbruch blieb zwar begrenzt, aber dennoch wurde er zu einem Drama. Der Vater von Janet Parker starb am Krankenbett seiner Tochter an einem schweren Herzinfarkt. Der Wissenschaftler Henry Batson bekam von den Medien das Etikett des Evil Scientist, des bösen Wissenschaftlers, verpasst, erzählt Mike Pellen.
Er wurde zum Sündenbock. Alle Arten von Gerüchten und Falschmeldungen wurden lanciert. Ein Gewerkschaftler, der als Vertreter der Laborangestellten fungierte, setzte Gerüchte in die Welt über genetische Manipulationen, dass es kein normales Pockenvirus gewesen sei.
Batson beging Selbstmord. Im offiziellen Bericht heißt es später, das Virus sei über eine Rohrleitung als Aerosol in das Fotografielabor von Janet Parker gelangt. Mike Pellen bezweifelt das. Die Menge wäre zu gering gewesen, zumal Janet Parker eine, wenn auch ältere, Impfung gehabt habe. Nach vielen Gesprächen mit Zeitzeugen hält er es für wahrscheinlicher, dass sie sich trotz der Sicherheitsbestimmungen in dem Labor aufgehalten hatte. Sie habe Henry Batson gekannt. Aber selbst wenn sie pannenfrei und in geordneten Bahnen verläuft, wirft die Arbeit mit Viren viele ethische Fragen auf. Welche Forschung ist nötig, welche nicht? Entscheidend ist nach Ansicht des Hamburger Virologen Günther der Erkenntnisgewinn. Sogar einem Virus krankmachende Eigenschaften hinzuzufügen, könne sinnvoll sein.
Auch daraus kann man häufig sehr viel lernen. Das ist ja das, was man bei Influenza gesehen hat. Ja? Oder was man eben auch vermutet, bei SARS-1, SARS-2, dass über die Passage vom ursprünglichen Wirtstier über irgendwelche Zwischenwirte bis zum Menschen hin doch genetische Veränderungen stattgefunden haben, die es letztendlich diesem Virus dann so ermöglichen, so effektiv und auch krankmachend sich im Menschen auszubreiten.
Die Jagd nach neuen Erregern und auch nach den Wirtstieren wird weltweit systematisch vorangetrieben. Bis in die tiefsten Tiefen des Ozeans und den tiefsten Dschungel dringen Experten dabei vor. Hunderte mögliche Wirtstiere werden eingefangen und deren Erbgut entschlüsselt.
Nach SARS haben die Chinesen immer große, große Programme gemacht und nach den natürlichen Wirten von Corona gesucht. Viele Coronaviren eben in verschiedenen Fledermaus-Spezies gefunden. Das ist die einzige Möglichkeit zu wissen, okay, wo kommt es denn her?
Der Pathologe John Haltin wurde bei einer ähnlichen Suche Ende der 90er Jahre über den Wissenschaftsbetrieb hinaus bekannt. Haltin grub im Städtchen Brevik Mission in Alaska den Leichnam einer Frau aus dem Permafrostboden. Lucy, so nannte er sie, war 1918 an einem Erreger des Subtyps A H1N1 gestorben, der spanischen Grippe. Forschungsleiter war der US-Wissenschaftler Jeffrey Taubenberger.
Er konnte uns große Teile einer ganzen Lunge mitbringen. Es war völlig klar, dass wir damit das Virus vollständig rekonstruieren konnten.
Das Virus wurde zum Leben erweckt, in einem umstrittenen Experiment Affen gespritzt. Die Forscher stellten fest, dass die infizierten Makaken Opfer ihres eigenen Immunsystems wurden, das außer Kontrolle geriet. Außerdem zerstörte es Lungengewebe. Forschungsleiter Jeffrey Taubenberger.
Das Virus hat sich an den Menschen angepasst, aber genetisch ist es weitgehend ein Vogelgrippevirus. Wir kennen die entscheidenden Genmutationen. Man könnte Medikamente entwickeln, die dort ansetzen und das Virus dort blockieren. Dann funktioniert es in Menschen nicht mehr.
Ein möglicher Gewinn für den Menschen also, der aber gegen andere Fragen und Risiken abgewogen werden muss. Viren verändern sich. Rätselhaft sind deshalb Fälle, bei denen sie über Jahrzehnte von der Bildfläche verschwinden und dann unverändert wieder auftauchen. So geschehen bei der russischen Grippe, die 1977-78 etwa 500.000 Todesopfer forderte und genetisch sehr stark einem Erreger aus dem Jahr 1957 ähnelte. Der Grippeforscher Robert Webster stellte deshalb die These auf, das Virus sei tiefgefroren gewesen. In einer Abhandlung über das Influenza-A-Virus ließ Webster aber offen, ob er damit natürlichen Permafrostboden meinte oder doch eher einen Kühlschrank in irgendeinem Labor auf der Welt. Auch in diesem Fall blieb also offen, ob die Gefahr mit natürlichen Abläufen zu tun hatte oder mit der Arbeit von Virologen.
Die Arbeit im Labor mit ihren Chancen und Risiken, das war ein Rückblick von Achim Gutzeit. Breslau vor ungefähr 100 Jahren. Dort lebte damals die Familie Lasker, im Grunde eine typische deutsch-jüdische Familie. Bildungsbürgerlich, nicht besonders religiös. Alfons Lasker war Rechtsanwalt, Edith Lasker Musikerin. Beide wurden später von den Nazis ermordet. Ihre Tochter Anita wurde nach Auschwitz deportiert, überlebte im dortigen Lagerorchester, überlebte auch noch Bergen-Belsen und ging dann nach England. Ihre Tochter wiederum, deutlich nach dem Krieg geboren, Maja Lasker-Wallfisch, hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, wie es für ein Kind ist, in solch einer Familie aufzuwachsen.
Sie lebten in London. Ihre Mutter war Cellistin im English Chamber Orchestra und hatte Maja mitgenommen zu einer Schallplattenaufnahme. Barenboim dirigierte und mittendrin zerriss das Kind ein Blatt Papier. Die Aufnahme musste unterbrochen werden. In meinem Elternhaus, schreibt Maja Lasker-Wallfisch, wurden zwei Sprachen gesprochen, Musik und Deutsch. Ich beherrschte keine von beiden und damit fing das Problem an.
1958 bin ich geboren, nicht so lange nach dem Holocaust. Meine Eltern, deutsche Juden, hatten sehr seltsame Berufe. Musiker. Ich war das einzige Kind mit so einem komischen Nachnamen. Meine Eltern hatten diesen besonderen Akzent. Ich hätte manchmal lieber erzählt, meine Eltern seien Fensterputzer, was Normales. Kinder wollen ja dazugehören. Ich hatte immer ein tiefes Gefühl, nirgendwo dazuzugehören. Das war eine unbewusste Internalisierung der Erfahrung meiner Eltern. Ich war ein Flüchtling. Ich wusste nicht, dass ich einer war. Ich wusste überhaupt nichts.
Maja in einem Video des Therapeuten Thomas Höbel. Maja beschreibt ihren eigenen Weg von der Tochter einer Shoah-Überlebenden, die im Mädchenorchester Auschwitz gespielt hat, bis hin zur Psychoanalytikerin, die vererbte Traumata behandelt. Im Mittelpunkt des Buches stehen ihre Briefe an die ermordeten Großeltern. Sie erzählt ihnen, wie es den drei Töchtern ergangen ist, Renate, Anita, Marianne, und wie sie, die Enkelin, mit dem Erbe der Shoah umgeht.
Meine Mutter hatte keine Eltern mehr, als sie 14 war, meine Großeltern. Sie dachte, wenn man mich in eine ordentliche Infrastruktur namens Schule steckt, würde sich alles weisen. Aber das stimmte für mich gar nicht. Seit meinem dritten Lebensjahr habe ich somatisiert. Die Seele übertrug sich auf Verhalten und körperliche Beschwerden. Ich wurde ein übergewichtiges Kind. Mein erstes Wort war mehr. Und das mehr hieß mehr von allem. Einfach mehr. Denn es fehlte mir an allem.
Absence of anything.
Maja wollte eine Mutter ohne Telefonnummer auf dem Arm. Sie schämte sich. Sie wusste nichts. Denn die Mutter, und das findet Maja heute sehr verständlich, wollte die Kinder schützen. Die Mutter, Anita Lasker-Wallfisch, sitzt im Gespräch daneben und berichtet in ihrer klaren, geistvollen und nüchternen Art.
We never spoke at home.
Wir haben zu Hause nie gesprochen, das hat meine Tochter ja erzählt. Da war immer ein Geheimnis, denn Mutter hatte eine Nummer auf dem Arm. Ich wollte meinen Kindern einfach nicht erklären, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die so schrecklich sind. Ich wollte den Geist meiner Kinder nicht in den Hass wenden. Maja erzählt all das in den Briefen ihren Großeltern und sie berichtet von ihrem eigenen, besonders schweren Weg, x-mal von der Schule geflogen, abgerutscht in die schlimmsten Milieus.
Ich war eine Drogensüchtige. Das war meine Identität. Immer noch besser als keine zu haben. Es war psychologisch und auch körperlich so schwer für mich, in der Welt zu sein.
Als sie in großer Lebensgefahr ihre Mutter aus Jamaika um Hilfe bittet, organisiert Anita einen Entzug in England. Nach langen Jahren als Drogensüchtige arbeitet Maya erst als Therapeutin, um Drogenkranken zu helfen. Dann spürt sie, dass auch ihre Drogen zusammenhingen mit dem, was die Großeltern und Eltern hatten ertragen müssen. Sie studierte und wurde Psychoanalytikerin mit dem Schwerpunkt transgenerationale Traumata. Ihr Buch ist ihren Großeltern, ihrer Mutter und ihren Tanten gewidmet, den Laskers in Breslau. Viele alte Fotos zeigen eine vor dem Krieg glückliche Familie. Es ist eines der erschütterndsten, ehrlichsten und besten Bücher über die Schwierigkeiten der zweiten Generation nach dem Holocaust. Und nicht nur das. Familientraumata vererben sich überall, auch an die Kriegskinder und Enkel in Deutschland und anderswo. Daher ist es für jeden Menschen, den die Entwicklung der Seele interessiert, ein unbedingt empfehlenswertes Werk.
Briefe nach Breslau ist der Titel dieses Werks von Maja Lasker-Wallfisch und der Untertitel Meine Geschichte über drei Generationen. Erschienen ist das Buch im Inselverlag. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Der 30. Jahrestag des Mauerfalls liegt schon hinter uns. Der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ist in wenigen Wochen. Zu diesen Anlässen werden immer wieder die Leistungen und der Mut der Bürgerrechtler in der DDR gewürdigt. Von den Frauen in der DDR-Opposition ist dabei merkwürdigerweise oft wenig die Rede, obwohl sie eine bedeutende Rolle gespielt haben. Und manchmal kam ihr Widerstand direkt aus dem Alltag heraus.
Kleine Kinder in Reih und Glied auf ihren Töpfen sitzend, die Hosen bis auf die Knie heruntergezogen, manche mit Schnuller im Mund. Die Fotos aus dem Erziehungsalltag in der DDR sind hinlänglich bekannt und gelten als Beleg für den Normierungs- und Konformitätsdruck in staatlichen Krippen. Das SED-Regime wollte Kinder bereits von klein auf zu sozialistischen Persönlichkeiten heranbilden. Ulrike Poppe gehörte zu den Frauen, die das Krippensystem ablehnten. Mit anderen gründete sie 1980 in Ostberlin den ersten unabhängigen Kinderladen. Trotz erheblicher behördlicher Widerstände bestand die Einrichtung knapp 3 Jahre. Dann kam die Stasi.
Im Dezember rückte dann morgens um 6 ein Kommando an. Als Bauarbeiter verkleidete Stadtsicherheitsleute sprangen vom LKW, schlugen die Schaufensterscheibe ein, drangen in diesen Kinderladen und räumten alles raus, Möbel, Geschirr, Spielzeug, Betten, schmissen alles auf den LKW und transportierten das ab.
Anschließend wurde der Eingang zugemauert. Ulrike Poppe saß zu dem Zeitpunkt in Stasi-Untersuchungshaft, wegen ihres Engagements bei Frauen für den Frieden. Die Gruppe um Bärbel Bohley, Katja Havemann und Ulrike Poppe hatte sich 1982 gegründet, um gegen ein neues Gesetz zu protestieren, das die Wehrpflicht von Frauen vorsah.
Wir sammelten Unterschriften unter einen Protestbrief gegen dieses Gesetz. Und das zog natürlich dann Konsequenzen nach sich und holte die Stasi auf den Plan, aber schmiedete uns auch zusammen. Am Anfang erst einmal wurden wir nicht so ernst genommen, weil sie immer einen männlichen Redelsführer suchten, aber später dann schon.
Es kam zu Festnahmen und Verhören. Gleichwohl entstanden DDR-weit rund 40 autonome Frauenfriedensinitiativen. Aber nicht nur die Staatsmacht nahm die protestierenden Frauen zunächst nicht ernst. Ruth Leiserowitz, eine der Mitstreiterinnen von Frauen für den Frieden, über die männlich geprägte DDR-Opposition.
Eigentlich wurden wir so eher als das Damenprogramm der Friedensbewegung gesehen und die Männer schwankten immer so ein bisschen zwischen Bewunderung und dem Ausdruck, nehmt euch doch bloß nicht so wichtig.
Das änderte sich auch später nicht unbedingt. 1997 veröffentlichte Erhard Neubert, ein prominenter Gegner des SED-Regimes, ein knapp 1000 Seiten dickes Buch über die DDR-Opposition. In dem Standardwerk sind gerade einmal 10 Seiten den Frauengruppen gewidmet. Im Oktober 1983 führte die Berliner Gruppe von Frauen für den Frieden auf dem Alexanderplatz eine spektakuläre Aktion durch. 50 Frauen, schwarz gekleidet, wollten auf dem Postamt Briefe an das Wehrkreiskommando aufgeben, in denen sie erklärten, den Kriegsdienst zu verweigern. Sie wurden aber sofort von zivil gekleideten Stasi-Mitarbeitern umringt.
Dann haben sie versucht, mich und auch Bärbel zu verhaften. Aber da haben wir Frauen uns alle zusammen untergehakt. Und immer wenn diese zivilen jungen Männer versuchten, uns da rauszureißen, haben wir laut geschrien. Und da ja ein Aufsehen vermieden werden sollte, weil ja auch Westkameras dabei waren, da haben sie dann wieder abgelassen. Und so konnten wir uns schützen.
Manche Protestaktionen verliefen glimpflich, gleichwohl stellten sich viele Frauen immer wieder die Frage, welches Risiko gehe ich ein, wenn ich politisch aufbegehre?
Was gefährde ich damit? Ich gefährde möglicherweise meine berufliche Arbeit. Ich gefährde möglicherweise, also wenn es schlimm kommt und ich ins Gefängnis komme, dann kommen meine Kinder ins Heim. Kann ich das eigentlich verantworten? Und einige haben sich dagegen entschieden. Ich erinnere mich auch noch gut, wie meine Schwiegermutter mir sagte, also wenn man Kinder hat, begibt man sich nicht in Gefahr.
In den 1980er Jahren bildeten sich in der DDR auch Schwulen- und Lesbengruppen. Hinsichtlich der Rechte von Homosexuellen war die DDR fortschrittlicher als die Bundesrepublik. Doch in der Öffentlichkeit wurden sie diskriminiert und kriminalisiert. Während im Westen eine vielfältige Szene mit Frauenzentren und Häusern, lesbischen Gruppen und Schwulentreffs existierte, gab es in der DDR kaum Kontaktmöglichkeiten für Homosexuelle. Samira Kenavi gründete 1983 in Dresden den Arbeitskreis Homosexualität unter dem Dach der relativen Schutz bietenden evangelischen Kirche.
In unserer Gruppe gab es dann eben einen Selbstmord von einer Frau, die hat eben auf dem Lande gelebt, die hat immer wieder versucht, zu uns in die Gruppe zu kommen, also nach Dresden. Und ja, ist dann aber irgendwie an dieser Einsamkeit, in der sie sich gefühlt hat, verzweifelt. Es gab immer wieder Berichte von Schwulen, dass sie tätlich angegriffen wurden, aber eben auch von lesbischen Frauen, also gerade so Händchen halten, zusammen auf der Straße gehen, also als Paar erkennbar zu sein. Sicher gab es solche Diskriminierung und gab eben auch Gewalt.
Als neues Phänomen erregten die lesbischen Gruppen das Misstrauen der Staatsmacht. Es könnte sich um subversive, unangepasste Kräfte handeln. Sie gerieten ins Visier der Stasi.
Anfangs war ja das Problem, dass die Stasi Probleme damit hatte, dass plötzlich Frauengruppen als reine Frauengruppen auftraten. Das kannten sie nicht. Und da hatten sie erstmal Schwierigkeiten, weil sie nicht genügend weibliche IEMs hatten, die sie in die Gruppen schicken wollten.
Als dann aber 1985 ein Dutzend Frauen im ehemaligen KZ Ravensbrück an die Verfolgung Homosexueller erinnern und einen Kranz niederlegen wollten, war die Stasi bestens informiert. Die Staatsmacht griff ein, um die angeblich unangemessene Ehrung zu verhindern. Ulrike Poppe.
Deshalb hat sie dann die Frauen, die nach Ravensbrück fuhren, um dort ihre ermordeten lesbischen Schwestern zu ehren, aus dem Zug geholt in Fürstenberg. Und zwar hatten die sich sogar verteilt in verschiedenen Waggons, aber alle wurden rausgeholt, wurden auf einen LKW geladen, übelst beschimpft, ne? Ja, und dann eingesperrt, als seien sie Schwerstkriminelle.
Die Frauen kamen noch glimpflich davon. Sie wurden verhört und danach entlassen. 1987 entstand in Weimar die Frauenteestube. Dahinter verbarg sich eine unabhängige Frauengruppe.
Die sind also durch die gesamte DDR gereist und haben Vorträge gehalten. Da ging es vor allem zu Gewalt gegen Frauen, aber auch Gewalt in der Sprache.
Rebecca Hernandez-Garcia vom Archiv Grauzone der Robert-Havemann-Gesellschaft. Das Archiv sammelt Dokumente von autonomen Frauengruppen in der DDR.
Unter anderem haben diese Frauen auch einen Fragebogen entwickelt, den sie DDR-weit verteilt haben unter den Frauen. Und da ging es zum Thema Gewalterfahrung von Frauen.
Sexuelle Gewalt gegen Frauen war in der DDR ein Tabu, weil gewalttätige Männer das Ideal einer harmonischen und gleichberechtigten Gesellschaft in Frage stellten. Die Aktion war daher für das SED-Regime eine Provokation und für die Frauen nicht ohne Risiko. Während offizielle Kriminalstatistiken mit geschönten Zahlen operierten, vermittelte die Umfrage der Weimarer Gruppe ein ganz anderes Bild.
Diese Fragebögen sind alle anonym, aber sie sind sehr aufschlussreich, weil sie wirklich zeigen, dass es sehr wohl Gewalt gegen Frauen gab und auch sehr oft. Es ist sonst eigentlich nichts bekannt, was dergleichen irgendwie mal eine statistische Erhebung in der Art und Weise eben gegeben hat.
Eine Auswertung der nicht repräsentativen Umfrage im Jahr 1992 ergab, 22% der befragten 150 Frauen erklärten, vergewaltigt worden zu sein. 72% schilderten andere Formen sexueller Belästigung wie Anfassen oder obszöne Bemerkungen. Doch es existierten weder ein Frauennotruf noch ein Frauenhaus, an die Betroffene sich hätten wenden können. Direkt nach der Wende eröffneten dann auch in Ostdeutschland die ersten Frauenhäuser, unter anderem in Leipzig und Ost-Berlin. Die 24 Plätze in Leipzig waren sofort belegt. Gewalt gegen Frauen, ein gesamtdeutsches Problem.
Ein Beitrag von Otto Langels über Frauen, die zu DDR-Zeiten in der Opposition aktiv waren. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.